Herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dem Newsformat der Privatpiloten Lounge. Auf der Aero haben wir ein Interview mit Theo Voss geführt. Das Interview findet ihr in der Episode von Hast du schon gehört Nummer 69. Dort ging es um die Klagen von Theo gegen die DFS und auch das Bundesministerium für Verkehr über die Freigabe der AIP, die ja schon teilweise erfolgt ist, aber noch nicht so, wie wir uns das vorstellen, und die der NFL, also der Nachrichten für Luftfahrer. Theo hat im Juni eine GoFundMe-Kampagne aufgesetzt, um die weiteren Klagen, insgesamt sind es 3 Stück, zu unterstützen. Und ich möchte euch kurz darüber berichten, worum es geht. Und vor allen Dingen möchte ich euch dazu aufrufen, das zu unterstützen. Privatpilot Theo Voss setzt sich für den freien Zugang zu sicherheitsrelevanten Luftfahrtinformationen wie der AIP und den Nachrichten für Luftfahrer NFL ein. Diese Daten werden in Deutschland aus Steuergeldern finanziert, sind aber nur gegen Bezahlung und in komplizierter Form zugänglich. Im Vergleich dazu bieten andere Länder diese Informationen kostenlos über ihre Luftfahrtbehörden an. Voss hat 3 Klagen eingereicht, um diesen freien Zugang für alle Luftfahrtnutzer zu erreichen. 2 gegen das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, BAF, und 1 gegen das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Diese Klagen betreffen die kostenfreie Bereitstellung der AIP und der NFL, wie ich das bereits gesagt habe. Bisher wurden ja nur kleine Fortschritte erzielt. Es gibt die AIP mittlerweile. Auch die Internetseite wird sich immer verbessern oder hat sich schon verbessert, aber die Auflösung der dargestellten oder beigestellten Dokumente ist sehr gering. Man kann sie nicht vernünftig suchen und es gibt auch nur eine sehr schwierige Art, das Ganze irgendwie zu exportieren. Zur Finanzierung der Verfahrenskosten hat Voss, wie gesagt, eine Spendenaktion gestartet und ruft deswegen alle von uns nochmal auf, ihn dabei zu unterstützen. Der Link zur GoFundMe-Kampagne findet ihr in den Shownotes. Soviel dazu. Als nächstes möchte ich euch über ein besonderes Flugzeug berichten, von dem wir schon mal gehört haben, aber jetzt ein bisschen mehr.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Und zwar gibt es dazu einen sehr schönen Artikel auf Flugrevue, den ich euch hier ein bisschen zusammenfasse. Und vor allen Dingen gibt es da sehr schöne Bilder, die ich euch empfehlen kann. Die Partizan ist ein ultra-kurzstartfähige Weiterentwicklung der legendären Antonov An-2 und sorgt aktuell für Aufsehen in der Luftfahrt. Das Flugzeug, entwickelt vom Sibirischen Forschungsinstitut für Luftfahrt, benötigt nur rund 50 Meter Start- und Landestrecke. Also wer dieses Ding kennt, ne? Das ist eine ordentliche Maschine, die wiegt mehrere Tonnen und bei 50 Meter Start- und Landestrecke, das ist enorm. Wenn keine Hindernisse im Weg stehen, sind sogar noch kürzere Strecken möglich. Der Erstflug fand im Februar diesen Jahres statt, darüber haben wir berichtet. Und das Flugzeug zeigt bereits beeindruckende Stall-Eigenschaften. STOL steht ja für Short Takeoff and Landing. Und jetzt bereiten die Entwickler die Partizan auf unbemannte Flüge vor, mit den ersten Tests ab 2025. Das Ziel der Forscher ist es, die Partizan sowohl als bemanntes Passagierflugzeug als auch als unbemannte Drohne für verschiedene Aufgaben einzusetzen. Da hoffen wir mal natürlich nicht, dass das als russisches Flugzeug irgendwo in die Ukraine geht. Mögliche Einsatzgebiete reichen von Fracht- und Feuerlöschmissionen über Agrarflüge bis hin zu Überwachungsaufgaben, ganz genau. Dafür wurden diverse Modifikationen am ursprünglichen Design der AN-2 vorgenommen, darunter eine leicht erhöhte Spannweite und verbesserte Klappenelemente, die für bessere Stabilität und Kontrolle sorgen. Im Herzen des Projekts steht der innovative hybride Antrieb. Ein Turboprop-Triebwerk, das derzeit noch von Honeywell aus den USA stammt, aber bald wahrscheinlich mit einer russischen Variante ersetzt wird, dient als Hauptantrieb und zusätzlich sind 8 Elektromotoren entlang der Tragflächen verteilt, die für zusätzlichen Auftrieb sorgen und extrem langsame Start- und Landung ermöglichen, weil diese Motoren natürlich die Tragflächen direkt anblasen. Diese Kombination erlaubt es der Partizan praktisch aus der Stelle abzuheben, wie der Entwickler erzählt. Das Flugzeug soll im voll ausgestatteten Zustand eine maximale Nutzlast von 1000 Kilogramm transportieren können und eine Reichweite von 1000 Kilometern haben. Ja, ein sehr spannendes Flugzeug. Wie gesagt, ich kann euch diesen Artikel von der Flugrevue sehr ans Herz legen. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ja, wir hatten es vorhin schon von der ERO und jetzt geht es über die nächste ERO, die 2025. Europas führende Messe für allgemeine Luftfahrt am Bodensee plant eine deutliche Ausweitung der Business Aviation Area. Angesichts des starken Wachstums dieses Segments mit einem weltweiten Plus von 8,8% bei den Business Jets im ersten Halbjahr 2024 wird die Messe mehr Aussteller und ein erweitertes Programm bieten. In den Hallen A2 und A3 sowie im neu geschaffenen Business Aviation Dome auf dem Static Display wird Business Aviation eine zentrale Rolle spielen. Der Business Aviation Dome, eine moderne Hangarkonstruktion mit 1500 Quadratmetern Fläche, soll als Treffpunkt für die europäische Geschäftsluftfahrt dienen. Hier werden führende Branchenvertreter auf einer Hightech-Bühne über Themen wie Nachhaltigkeit, technologische Innovation und den Fachkräftemangel diskutieren. Zusätzlich wird es eine VIP-Loge geben, um Networking und geschäftliche Gespräche in einer entspannten Atmosphäre zu fördern. Ziel ist es, Business Aviation in einem neuen, immersiven Format erlebbar zu machen und auch junge Talente für die Branche zu begeistern. Große Namen wie Bombardier, Cirrus, Gulfstream, Honda Aircraft und viele andere haben sich bereits angemeldet. Und auch Unternehmen aus den Bereichen Charter, Wartung und Bodenabfertigung wie Platoon Aviation und DC Aviation werden vertreten sein. Interessant ist auch, dass die GBAA, also die German Business Aviation Association, zum ersten Mal mit einem eigenen Gemeinschaftsstand dabei sein wird. Trotz der Fokussierung auf Business Aviation sollen die anderen Bereiche der allgemeinen Luftfahrt nicht vernachlässigt werden. In den Hallen A2 und A3 werden Aussteller aus beiden Bereichen, Business Aviation und General Aviation, ihren Platz finden. Auch das Drohnensegment der Messe wird erweitert und in die Nähe der Helikopterausstellung verlagert. Was ja passt, weil die sehr ähnlich sind. Die ERO reagiert damit auf die schwächelnde EBATE oder EBACE, die European Business Aviation Convention and Exhibition in Genf, die mit hohen Kosten und fehlenden großen Ausstellern in die Kritik geraten ist. Es wird spekuliert, ob Friedrichshafen das Potenzial hat, als Alternative für die europäische Business Aviation zu dienen oder ob es vielleicht sogar zu einer Kooperation zwischen EBAA und der ERO kommen könnte. Es bleibt also abzuwarten, was da passiert. Wir hatten es vorhin auch schon über die NFL, die Nachrichten für Luftfahrer. Es gibt eine neue und diese regelt, was Betriebsleiter, ehemals Flugleiter, an unkontrollierten Flugplätzen im Funk dürfen und was nicht. In der NFL 2024-1-3240, die am 9. Oktober 2024 veröffentlicht wurde, gibt es klare Richtlinien für Flugplätze ohne Flugverkehrsdienste, also wie ATC oder AFIS. Und sie legt fest, welche Sprechfunkinhalte eine Bodenfunkstelle übermitteln darf und welche Rechte Piloten dabei haben. Wichtig ist, dass Bodenfunkstellen keine Anweisungen geben dürfen, wie es bisher ja auch schon war, da sie keinen offiziellen Status als Flugverkehrsdienst haben. Betriebsleiter dürfen beispielsweise Verkehrs- und Wetterinformationen weitergeben, aber keine Flugverkehrskontrollfreigaben. Piloten bleiben vollständig verantwortlich für die Entscheidung wie Landerichtung und die Flugführung. Bodenfunkstellen dürfen lediglich Empfehlungen aussprechen, zum Beispiel zur Nutzung einer Piste, aber keine Start- und Landefreigaben. Die NFL teilt die zulässigen Inhalte der Sprechfunkkommunikation in verschiedene Bereiche ein, darunter Positionsmeldungen, allgemeine Wetterinformationen und Notfälle. Bodenfunkstellen dürfen beispielsweise Positionsmeldungen anfordern, um die Situational Awareness zu erhöhen, jedoch keine Verkehrsinformationen oder Ausweichempfehlungen geben. Wetterhinweise beschränken sich auf allgemeine Informationen wie Windrichtung und Stärke ohne konkrete Zahlenangaben. Piloten müssen weiterhin ihre Positionen und Absichten im Funk klar kommunizieren, um sich selbst mit anderen Luftfahrzeugen zu koordinieren. Schaut es euch am besten genau an. Hier nochmal die NFL, das ist die 2024-1-3240.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge bei uns. Bei Hast du schon gehört? Über die mutigsten Frauen in der Luftfahrt. Und heute wollen wir über eine Frau sprechen, die auch ein wahrer Pionier am Himmel war, nämlich Harriet Quimby. Ihr Name, der mag heute nicht jedem bekannt sein, aber sie war eine der ersten Frauen, die sich die Freiheit des Fliegens wirklich erobert hat. Und das ist kein Spoiler, sie hat es als erste Frau überhaupt geschafft, den Ärmelkanal zu überqueren und das schon 1912. Also Harriet Quimby wurde 1875 in Michigan geboren, eine Zeit, in der die meisten Frauen von dem Leben als Hausfrau und Mutter, naja, träumten, kann man jetzt nicht sagen oder nennen kann, weil es die meisten einfach oder es wurde von den meisten Frauen einfach erwartet. Aber Nicht die Harriet. Nein, sie war schon immer so ein bisschen anders. Sie wollte die Welt entdecken. Sie wollte Abenteuer erleben und vor allem, sie wollte schreiben. Also gar nicht fliegen, sie wollte schreiben. Aber bevor sie sich mit dem Fliegen beschäftigte, machte sie sich einen Namen als Journalistin. Harriet war eine mutige Reporterin, die sich eben traute, über Themen zu schreiben, die damals eher untypisch für Frauen waren. Also von Autotests bis hin zu Reisethemen. Sie arbeitete sogar für eines der renommiertesten Magazine ihrer Zeit, Leslie's Illustrated Weekly. Und das zu einer Zeit, als Frauen in der Medienwelt ja noch selten in solchen Positionen zu finden waren. Harriet hatte also schon immer diesen Entdeckergeist, der sie aus der Masse einfach herausstechen ließ. Und dann eines Tages in den frühen 1910 Jahren, da machte Harriet Bekanntschaft mit der Welt der Luftfahrt. Das war die Zeit, in der die ersten Flugzeuge in die Luft stiegen und das Konzept des Fliegens, das war für die meisten Menschen einfach nur faszinierend und auch ein bisschen unheimlich. Und Harriet? Naja, die war Feuer und Flamme. Ja, und 1911 entschloss sie sich, das Fliegen zu lernen. Und damit schrieb sie Luftfahrtgeschichte, denn sie war damit die erste Amerikanerin, die offiziell eine Pilotenlizenz erhielt. Ja, das war noch bevor das Fliegen wirklich sicher oder komfortabel war. Und wir sprechen hier von diesen schönen alten Doppeldeckern aus Holz, die mit Stoffbestand waren, die nicht mal wirklich Türen oder Kabinen hatten, ne? Wie man das eben so aus den Filmen eben kennt. Die Piloten und die Pilotinnen waren Wind, Kälte und den Elementen einfach völlig ausgeliefert. Das war Harriet aber völlig egal, denn sie war entschlossen, den Himmel zu erobern und sie war schnell, wirklich gut darin. Noch im selben Jahr, in dem sie ihre Lizenz erhielt, flog sie bei verschiedenen Flugveranstaltungen mit, wurde bekannt für ihre eleganten Manöver und ihren Stil, und zwar wirklich wortwörtlich. Sie war nicht nur eine talentierte Pilotin, sie war auch so eine Stilikone in der Luft. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, die trug einen maßgeschneiderten Fluganzug aus Seide in einem leuchtenden Violett. Ja, für die damalige Zeit natürlich absolut revolutionär, denn die meisten Piloten trugen eher diese pragmatischen, unförmigen Outfits, die man von damals noch kannte. Aber Harriet, die wusste einfach, dass sie im Rampenlicht stand und sie hat das auch ein bisschen genossen und hat sich dementsprechend eben auch in Szene gesetzt. Und dieser violette Anzug wurde einfach ihr Markenzeichen und unterstrich einfach noch mehr, dass sie nicht nur eine außergewöhnliche Fliegerin, sondern auch eine außergewöhnliche Frau war. So. Aber jetzt kommen wir zum wohl größten Moment in Harriet Quimbys Karriere, der Flug über den Ärmelkanal. Es war der 16. April 1912, also gerade mal 3 Jahre, nachdem der französische Pilot Loire Blériot als erster Mensch den Kanal überquert hatte. Harriet wollte zeigen, dass auch eine Frau diese Leistung vollbringen konnte, also plante sie die Mission akribisch und bereitete sich dementsprechend gut vor. Am Morgen des 16. April hob Harriet in Dover in England ab mit einem kleinen Flugzeug namens Blériot 11. Das war eine aufregende und auch gefährliche Mission. Der Flug dauerte etwa eine Stunde und das Wetter war alles andere als ideal. Dichte Nebelbänke machten die Navigation extrem schwierig. Da gab es ja auch noch kein GPS, so wie wir das heute kennen, dass man sagt, naja, okay, da muss ich jetzt eben aufpassen. Ja, und Harriet konnte sich nur eben an einem Kompass und den wenigen sichtbaren Landmarken, die es damals eben noch gab, orientieren. Aber trotz dieser widrigen Bedingungen hat sie es tatsächlich geschafft. Sie landete sicher in der Nähe von Calais in Frankreich und wurde zur ersten Frau, die den Ärmelkanal im Alleinflug überquert hat. Zur damaligen Zeit, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, eine riesige Leistung und sie hätte sie zum Superstar machen sollen. Ja, hätte machen sollen. Warum? Naja, leider kam Harriets Rekordflug zu einem tragischen Zeitpunkt. Nur einen Tag zuvor, am 15. April 1912, war die Titanic gesunken und die Nachricht vom Untergang des berühmten Ozeandampfers beherrscht natürlich damit die Schlagzeilen weltweit. Und so ging Harriets historische Leistung eigentlich fast komplett unter. Sie erhielt zwar Anerkennung, aber der Ruhm, den sie für diese spektakuläre Leistung verdient hätte, der blieb leider im Schatten dieser großen Katastrophe leider komplett verborgen. Leider endete Harriets Leben auch nur wenige Monate nach ihrem historischen Flug in einer Tragödie. Sie wollte nämlich im Juli 1912 an einer Flugshow in Massachusetts teilnehmen, als ihr Flugzeug während eines Demonstrationsfluges abstürzte. Sie und auch ihr Passagier, den sie dabei hatte, die wurden aus der Maschine geschleudert und beide kamen dabei ums Leben. Harriet war gerade mal 37 Jahre alt.
Und als letztes habe ich für euch noch eine Nachricht, die ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Und zwar ist die Stampe SV4 RS nun für 600 Kilogramm zugelassen. Lisa Zose, die ja auch die JMB Aircraft Flugzeuge für Deutschland vertreibt, vertreibt in Deutschland auch die VL3 Evolution. Und wer da mehr wissen möchte, der schaut sich einfach mal den Instagram und auch den YouTube-Kanal von Lisa an. Dort gibt es sehr schöne Videos, wie sie auf der SV4 eingelernt wurde. Wirklich spannend. Das Flugzeug ist ein Nachbau des historischen Stampe SV4B aus den 1930er Jahren und wie gesagt kürzlich die Zulassung des DAEC für eine maximale Abflugmasse von 600 Kilogramm erhalten. Das Flugzeug kann 135 km/h schnell fliegen bei 65% Leistung. Es hat einen Rotax 912 UL Boxermotor und bei maximalem Abfluggewicht hast du eine Startstrecke von gerade mal 120 Metern. Es ist wirklich schön. Ich kann euch nur die Videos von Lisa empfehlen und wer sich da mal selber ein Gefühl für verschaffen möchte, der kann Lisa am besten gleich in Kamenz besuchen. Schreibt ihr eine E-Mail, meldet euch, dass ihr gerne mal einen Flug in der Stampe machen würdet. So viel zu mir. Dieses Mal keine Events, da nichts Neues anliegt. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.